So, in Vorbereitung auf die Predigt, die ihr hoffentlich genauso wie ich sehnsuchtsvoll erwartet, wollen wir jetzt uns einstimmen mit einem Musikstück aus dem Jahr 1982. Oh, das ist aber alt. Ja? 1982 trat die Gruppe Boney M. auf. Oh, Boney M. Und das Lied Tochter Zion, Zion's Daughter, wurde aufgeführt. Übersetzt lautet der Text: Tochter Zion, dein Herz ist nun voller Freude. In einer Wiege in der Krippe liegt der heilige Junge. Vielleicht nicht ganz so weich, aber... Tochter Zion, mit einem süßen, engelsgleichen Lächeln hältst du in deinen Armen das Christuskind, rastest eine Weile. Jetzt wartet die Welt darauf. Die Leute wollen hören, was in Bethlehem passiert ist, dass der Retter uns nahe gekommen ist. Große Hoffnung kommt für den nächsten Tag auf. Ewige Liebe und Gerechtigkeit sind zu uns gekommen. Film ab.
Lies the Holy Boy.
jüdische Chanukka-Fest eröffnet worden, haben sicherlich einige von euch mitbekommen. Und da wird Tochter Zion gesungen, von der Melodie her, mit einem anderen Text. Hava Narima. Und da wird gesungen, lasst uns das Banner und die Fackel heben. Wir singen zusammen ein Chanukka-Lied. Wir sind Makkabäer, unsere Fahne ist stolz und aufrecht. Wir haben gegen die Griechen gekämpft und gesiegt. Ja, Chanukka, ein Fest. Man feiert wieder. Der Tempel wird wieder eingeweiht. Er ist zurückerobert, er gehört wieder den Juden, er ist neu aufgebaut, die Tempelzeremonien sind wieder eingeführt, ein Sieges- und Jubellied. Unser deutscher Text ist ja ganz anders. Nichts von Fahnen und klirrenden Schwertern und sowas, nein, es ist eher von Schwerter zu Pflugscharen. Es ist wie ein Friedenslied. Ganz sanft kommt der König daher. Aber schauen wir uns mal die einzelnen Begriffe an. Wer oder was ist denn Zion? Vielleicht habt ihr schon mal was von dem Begriff Zionismus gehört. Kommt aus dem israelischen, jüdischen Denken, ein Land zu haben, einen Staat zu haben. Es geht darum, politisches Denken, das eigene Land zu schützen, beschreibt man auch als Zionismus. In der Zeit des Nationalsozialismus war dieses Lied Tochter Zion verboten. Es wurde rausgestrichen aus dem Repertoire der deutschen Advents- und Weihnachtslieder, weil es eben auch einen jüdischen Hintergrund hat. Zion ist erstmal kein Mensch, sondern ein Berg. Der Berg, auf dem die Stadt Jerusalem erbaut ist. 2. Samuel 5, Vers 7, Burg Zion, das ist Davids Stadt. Und Zion kommt häufig in der Bibel vor, über 150 Mal im Alten Testament und nur 7 Mal im Neuen Testament. Ein gebräuchliches Wort damals. Zion meint oft einfach auch nur die Stadt Jerusalem. Jesaja 40, Vers 9. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erheb deine Stimme mit Macht. Du Tochter Zion, freue dich, Sacharja 9, Vers 9. Du Tochter Jerusalem, jauchze. Und nach der Zerstörung Jerusalems im 6. Jahrhundert vor Christus, da wurde in der Trauerphase, in der Trauerzeit der Juden, auch vor allem Zion benannt, um darüber zu trauern. Jesaja 3, 36, und Zions Tore werden trauern und klagen, und sie wird leer und einsam auf der Erde sitzen. Psalm 137, Vers 1, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Also Zion der Berg und Zion die Stadt Jerusalem. Aber Zion beschreibt auch in der Bibel die Gegenwart Gottes und die Heiligkeit Gottes. Psalm 132, denn der Herr hat Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Dort ist Gott gegenwärtig, in Zion. Ich lege in Zion einen Grundstein, Jesaja 28, Vers 16 und nachher im Römerbrief zitiert, im 1. Petrusbrief zitiert. Aber manchmal beschreibt Zion auch so die Zukunft, die Ewigkeit, das bei Gott sein in der Zukunft. Hebräer 12, 22. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Das ist eine Perspektive, was da alles drinsteckt in Zion. Vielleicht kennen einige von euch den Film Matrix Reloaded. Oh ja. Und da wird beschrieben, Zion ist dort die letzte freie Stadt der Menschheit. Und in einer Szene spricht der Anführer Morpheus zu den Bürgern Zions und sagt, Zion, hör mich an, es ist wahr, was viele von euch gehört haben. Die Maschinen haben eine Armee aufgestellt und während ich hier spreche, nähert sich diese Armee unserer Stadt. Glaubt mir, wenn ich euch sage, wir haben eine wirklich schwere Zeit vor uns. Und da ist Zion der Rettungsort für die Menschen. Hoffnung für die Menschen. Das ist Zion. Und ich habe so gedacht, das ist so auch ganz nah dran an der Bibel, an dem, was die Bibel beschreibt. Zion, der Hoffnungsort, der Rettungsort. Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Das Lamm stand auf dem Berg Zion. Also Zion meint eine Sache, also Berg oder Stadt, meint aber auch ein Kollektiv, die Einwohner Jerusalems, die Bewohner dieser Stadt und auch des himmlischen Jerusalems. Die deutsche Musikgruppe Söhne Mannheims hat mal in einem Lied auf ihrem Album Zion getextet: Ihr wisst nicht, wo der Himmel ist. Er bleibt euch klar verborgen. Ihr findet ihn auch nicht durch List, also mache ich mir keine Sorgen. Habe ich so gedacht, wie wird man denn Einwohner dieser Stadt Zion? Wie kommt man denn in dieses himmlische Zion? Zieht man da einfach um, bekommt dann ein Einwohnermeldeamt, Bestätigung, ich bin da jetzt wohnhaft? Wie passiert denn sowas? Auf jeden Fall nicht durch List und Geschick werden wir Bürger dieser himmlischen Stadt Zion. Nicht durch das Ableisten guter Werke, auch wenn die gut sind, ja, wenn man in der Familie hilft und mal das Abendessen wegräumt, wenn man es dem Jesuskind weicher macht, das ist auf jeden Fall gut, aber es ist nicht die Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Auch nicht unsere Kollektensammlung führen dazu, dass du automatisch Himmelsbürger wirst. Auch keine noch so gute Lebensführung. Auch nicht die Familientradition, die du hast, kirchlich, baptistisch, freikirchlich. Auch das führt nicht dazu, Einwohner dieser himmlischen Stadt Zion zu sein. Der dänische Theologe und Schriftsteller Søren Kierkegaard, der hat mal gesagt, die wichtigste Frage, die ein Mensch in seinem Leben stellen kann, lautet nicht, wie kommt man in den Himmel, sondern wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel? Und ich finde, er hat absolut recht. Wie komme ich in den Himmel? Das ist die wichtigste Frage. Und wir wissen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament her, dass sich Jesus für dich, für mich geopfert hat, am Kreuz gestorben ist für uns, stellvertretend für uns. Unsere Maßstäbe, die wir haben, die reichen nicht, um Himmelsbürger zu werden. Kein Mensch kann sich so anstrengen, dass wir in den Himmel kommen. Es reicht einfach nicht. Wir scheitern alle. Und Martin Luther, der deutsche Reformator, hat mal gesagt: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er, also Jesus, zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Ich bin auch so ein Anhängsel und liebe Durchgeschlüpfte. Ist das nicht toll, wenn Jesus sagt, hey, du bist dabei? Willkommen im Reich Gottes, im himmlischen Zion. Du bist dabei. Willkommen. Und dann ist Zion nicht nur ein Berg und nicht nur eine Stadt, nicht nur Ausdruck der Heiligkeit Gottes und nicht nur irgendein himmlischer Aufenthaltsort, sondern mein und dein persönlicher Aufenthaltsort. Mein Zion. Bei Gott sein. Zu klären wäre aber noch, wer ist denn die Tochter Zion? Warum Tochter und Zion? Nun, Zion und Tochter bezeichnen meist das Gleiche, nämlich die Stadt Jerusalem. Zion, der Berg, und Tochter Zion ist eben die Tochter dieses Berges, auch die Stadt Jerusalem. Dann habe ich mich gefragt, warum kommt Zion denn so weiblich daher? Warum Tochter? Vielleicht als Gegenstück zum Sohn Davids, könnte ja sein. Die weibliche Bezeichnung, also feminine Eigenschaften, die könnten ja auch etwas bedeuten. Vielleicht fürsorglich sein. Da sorgt sich jemand um Ernährung, Versorgung, bewahrend und aufpassend. Und ich finde, das ist schön, das passt auch sehr gut. Weiblich passt da gut für diese göttliche Stadt, die die Einwohner versorgt. So dachte man damals zumindest, ist heute vielleicht ein bisschen klischeehaft. Aber Tochter ist nicht nur eine Aufgabenbeschreibung, sondern auch ein Ehrentitel. Tochter, was Besonderes. Und diese Tochter ist ja eine Frau, die Frau Zion, hat jetzt also eine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jahwe. In ganz enger Verbindung. Sie wird beschützt, sie wird begleitet. Und wer sie angreift, der greift Gott selbst an. Wer sie zerstört, der bekommt es mit der strafenden Hand Gottes zu tun. Und auch wenn Zion angegriffen wird, baut Gott sie wieder auf und erneuert sie. Warum? Weil Gott in Zion wohnt, weil Gott Zion liebt. Schauen wir uns mal die erste Strophe dieses wunderbaren Liedes genauer an. Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut, Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. Es beginnt also mit der Aufforderung, freue dich. Tochter Zion. Und vielleicht könnte man denken, okay, man ist vielleicht erstmal noch so ein bisschen wie so ein Zuschauer dabei. Man sieht das alles so von außen. Ja, da ist die Tochter Zion, da ist Jerusalem, da du Friedefürst. Und vielleicht können wir es doch herunterbrechen auf uns Menschen. Ich bin gemeint. Du bist gemeint. Alle Menschen, die in Jerusalem leben, die ihr die Tochter darstellt, freut euch, euer König kommt. Und die Volksbibel beschreibt das sehr gut. Und ich finde sehr passend, weicht am Ende so ein bisschen von unserer jüdisch-christlichen Tradition ab. Aber hört mal hin. Matthäus 21, Vers 5. Geh ab, freu dich. Die Leute in der Stadt Zion können anfangen zu jubeln. Die Bewohner in Jerusalem können Party machen. Denn da ist ein neuer Präsident am Start. Er ist total korrekt, er kann wirklich helfen und er ist dabei nicht arrogant. Er kommt nicht in einer fetten Limousine, sondern auf einem kleinen Moped angefahren. Okay, mit dem Moped, das ist jetzt ein bisschen, ja, das passt nicht so in die damalige Zeit. Aber er kommt ja auf einem Esel daher, sanftmütig. Und die Leute freuen sich, da ist Jubel, da ist Action, da ist Party. Da ist was los. Also nicht so eine schwache Begeisterung wie bei Boney M. Ja? So eine Begeisterung, so ein Jubeln, das kennen wir vielleicht nur aus dem Fußballstadion oder von den Konzerten. Aber da war richtig was los, Gefühlsausbrüche ohne Ende. Paulus sagt mal im Philipperbrief, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Viermal haben wir in der ersten Strophe die Aufforderung, uns zu freuen. Viermal. Jauchzen, freuen. Das ist jetzt keine Aufforderung zur Oberflächlichkeit, sondern zu einem tiefen inneren Bewusstsein. Ist mir bewusst und klar, was Jesus für mich bedeutet, was das heißt. Der König ist gekommen. Die zweite Kerze ist angezündet. Einmal ist er gekommen und wir warten auf die zweite, auf die große Ankunft des Herrn, der König. Jesaja 9, Vers 5. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Vielleicht hast du Wunder erlebt, dass du sagen kannst, er ist mein Wunderrat. Vielleicht hat er dich heldenhaft aus schwierigen Situationen herausgeführt. Vielleicht schenkt er dir Vergebung, ewiges Leben, tiefen inneren Frieden. Das kann uns jubeln lassen, uns freuen lassen. Schauen wir uns die zweite Strophe an. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Gründe nun dein ewig Reich. Hosianna in der Höhe, Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Wer ist jetzt Hosianna? Auf jeden Fall keine Person, sondern ein Jubelruf. Hosianna oder Hosanna heißt im Hebräischen her, hilf doch. Es ist erstmal eine Bitte. Hilf doch bitte. Greif ein. Ein Ruf, der an Gott gerichtet ist und bittet, dass Gott mit seiner Macht dem Sohn Davids, dem Messias, hilfreich beisteht. Im Alten Testament, Psalm 118, da gab es sowas wie eine liturgische Tradition, beim Laubhüttenfest, beim Einzug in den Tempelbereich zu singen, Hosianna oder Hosianna, ach Herr, hilf doch. Und Hosianna in der Höhe heißt, Gott, der du in der Höhe wohnst, hilf doch. Diese Bitte hat sich nun in einen Jubelruf verwandelt, beim Einzug auch in den Tempel. Auch in den christlichen Gemeinden ist Hosianna zu einem Jubelruf geworden. Vom Hilferuf zum Jubeln. Und Jesus zieht in Jerusalem ein unter dem Zuruf, Hosianna, dem Sohn Davids. Hilf doch, greif du ein. Du bist der neue König. Wer ist dieser Sohn Davids? Nun, so nannte man die Hoffnung und die Vorfreude auf den neuen König, der da kommen soll. Es muss ein Sohn Davids sein. Der König muss aus dieser Familie stammen. Hilf doch, du König aus dem Hause Davids. Stammt Jesus aus dem Hause Davids? Er ist doch der Sohn Gottes. Aber sein Pflegevater Josef, wer kommt aus dem Hause Davids? David war ja ein Volksheld und der hatte mit allem aufgeräumt damals. Er war ein großer König und er hatte für Frieden gesorgt. Er hatte die Feinde besiegt. Er hatte das Schicksal seines Volkes gewendet. Und diese Hoffnung und Erwartung hatte man auch. Wenn jemand kommt, der etwas wenden kann, der Frieden bringt, die Feinde besiegt, dann muss es ein Sohn Davids sein in dieser Tradition. Und so kommt Jesus in der Vollmacht Gottes. Und Hosianna rufen heißt Christus ehren. Bei der Tempelreinigung heißt es Matthäus 21, und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Und die Kinder im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids. Dritte Strophe. Hosianna, Davids Sohn, wieder einmal. Sei gegrüßet, König mild. Ewig steht dein Friedensthron, du des ewigen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild. Hier haben wir wieder diese Bitte. Ach Herr, hilf doch, Hosianna. Und auch den Jubelruf. Hosianna, Davids Sohn. Und jetzt wird gegrüßt. Haben wir heute Morgen alle schon gemacht, oder? Gegrüßt. Nachbarn rechts und links, vielleicht die Hand gegeben, uns gedrückt. In Frankreich gibt es Küsschen rechts und links. Bei den Inuit wird mit der Nase irgendwie gestupst oder gerieben. Keine Ahnung, wie die das ganz genau machen. Grüße kennen wir bei Amtseinführungen, Grüße beim Neujahrsempfang. Grüße werden ausgerichtet. In der Bibel wird auch viel gegrüßt. Friedensgruß, Segensgruß. Im Alten Testament, wenn man ein Haus betrat, dann richtete man einen Gruß aus. Und das ist mehr als nur ein Händeschütteln. Ein Gruß im Orient, das ist erstmal die lange Lobrede auf den Gastgeber. Oh, wie toll und wie klasse und wie herrlich und wie super und vielen Dank. Lange Lobrede. Man erkundigt sich gegenseitig sehr ausführlich nach dem Wohlergehen. Wie geht's denn? Was machen die Kinder und die Enkelkinder und die Frau? Das ist ein Grüßen im Orient. Man verbeugt sich, man kniet nieder vor dem anderen, man küsst sich, umarmt sich. Es kann aber auch ganz anders aussehen, bei einem Nichtgrüßen. 1. Samuel 25 berichtet, dass der designierte König David, der auf der Flucht vor Saul war, wirklich Angst hat um sein Leben, er sucht einen Zufluchtsort und er schickt seine Freunde zu Nabal, dass sie dort Unterschlupf finden. Und sie grüßen Nabal, ja, wie das üblich war im Orient. Und Nabal grüßt sie nicht, er schmeißt sie raus, er beschimpft sie, er jagt sie fort. Ein völliger Gegensatz. Geht eigentlich gar nicht im Orient, macht man nicht. Gastfreundschaft war Pflicht. Man grüßt sich nicht, wenn zwischen zwei Menschen etwas steht. Ja? Da wechseln Menschen die Straßenseite, grüßen sich nicht mehr. Da steht etwas zwischen ihnen. 1. Mose 37, Vers 4. Als aber Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Ein Keil mitten in einer Familie, zwischen den Brüdern, zwischen den Geschwistern. Voller Spott grüßen die Soldaten Jesus, Matthäus 27, Vers 29. Also grüßen kann auch ziemlich unangenehm sein oder schiefgehen, aber auch positiv sein. Ein Engel grüßt Maria, Jesus grüßt die Frauen, Paulus grüßt die Gemeinden. Und somit ist Gruß auch hier im Lied gemeint, mehr als nur ein Händeschütteln. Sei gegrüßet meint, ein Ausdruck von Ehre, Respekt und Achtung. Man wünscht sich den Frieden, den Shalom. Man verbringt Zeit miteinander, intensive Gemeinschaft. Das ist der Gruß. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild. Ein Gruß zur Ehrerbietung, zur Anbetung und ich komme zum Schluss. So können wir auf die Knie fallen, uns beugen vor dem König, vor dem, der wiederkommt. Jesaja 35, Vers 10. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Diesem König, diesem wiederkommenden König, der jetzt schon hoffentlich in deinem Herzen ist, dem wollen wir zujubeln mit dem nächsten Lied. Den Ehren, der der Höchste ist, wir beugen uns vor Davids Sohn und singen jetzt gemeinsam Tochter Zion. Ich freue mich darauf.